Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Gelesen habe ich in den vergangenen Stunden das sehr oft. Bizarrer Auftritt. Also das ist für mich die meistzulesende Beschreibung gewesen über den Besuch von US-Rapstar Kanye West bei Donald Trump im Weißen Haus.
I love this guy right here. Let me give this guy a hug right here. I love this guy right here.
Yeah.
Hey, was war denn das? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Christian Wertschulte. Hallo.
Hallo.
Ja, was genau ist da gestern passiert im Weißen Haus?
Ja, Kanye West war zu besuchen, hat dann wirklich so einen sehr langen, sehr bizarren Monolog gegenüber Donald Trump abgefeuert. Es ging um alle möglichen Themen. Es ging um die Waffenkontrolle, es ging um Jobs im mittleren Westen der USA, es ging um Kanye Wests psychische Gesundheit. Und das hat ein seltenes Resultat gehabt. Trump war tatsächlich sprachlos. Und zwar auch dann, als Kanye West erklärt hat, warum er den Trump eigentlich unterstützt und warum er auch so einen Make America Great Again Hut trägt.
I love Hillary, I love everyone, right? But the campaign I'm with her just didn't make me feel as a guy. It was something about when I put this hat on, it made me feel like Superman. You made a Superman, that's my favorite superhero.
Ja, er sagt also, dass Hillary Clintons Wahlkampfmotto I'm with her nicht dazu geführt hat, dass er Kanye West sich wie ein Mann fühlt. Und durch diese Make America Great Again Kappe, dadurch hat er sich dann wie ein Superheld gefühlt, wie Superman nämlich. Und das hat natürlich einen ganz interessanten Hintergrund, denn Kanye West hat in letzter Zeit mehrmals gesagt, dass er selber sich auch vorstellen könnte, 2024, also nach der zweiten Amtszeit von Trump, der eventuellen als Präsidentschaftskandidat anzutreten.
Das Internet hatte ja seine Freude an dem Treffen, hat es sofort verarbeitet, nämlich in welchen Gestalten?
Ja, die meisten haben sich über Kanye so ein bisschen lustig gemacht. Er hat nämlich sein sehr teures iPhone mit dem Passcode 000000 geschützt. Also wirklich so das Genie Kanye West mit dem blödesten Passwort aller Zeiten. Das hat für ziemlich viel Belustigung gesorgt. Sein Rapper-Kollege 50 Cent hat sich auch über ihn lustig gemacht. Der hat nämlich ein Bild auf Instagram gepostet, wo man Trump als Superman sieht, der Kanye West auf den Armen hält. Und es gab auch eine ernste Reaktion, die kam vom Südstaaten-Rapper T.I. Das ist ein wichtiger Mensch, der hat den Autotune in den Hip-Hop eingeführt und der hat gesagt, das Treffen war ein peinlicher Versuch, Macht zu erlangen. Kanye hätte da wirklich wie eine Marionette Trump gewirkt und hat gesagt, du sprichst nicht für uns, also für uns Afroamerikaner.
Na, offiziell war er ja auch eingeladen, um über eine Reform des Gefängnissystems und der Polizei mit Donald Trump zu sprechen. Waren diese ernste Anliegen denn dann überhaupt noch ein Thema?
Das war auf jeden Fall ein Thema, zum Beispiel als es um Kanye Wests Heimatstadt Chicago sind. Trump will da ja härtere Polizeikontrollen einführen und Kanye hat ihm da auch sehr resolut widersprochen. Und es ging auch noch um die Haftbedingungen, also wirklich um die Gefängnisreform. Da hat Kanyes Frau Kim Kardashian ja vor einigen Wochen bewirkt, dass eine 63 Jahre alte Frau früher aus der Haft entlassen werden kann. Die war wegen Drogendelikten eingesperrt und das sind halt Delikte, für die überwiegend Afroamerikaner bestraft werden. Aber interessant ist natürlich dieses Politikverständnis, was sich da zeigt. Politik ist da was so wichtige Menschen unter sich ausmachen. Und so die sozialen Bewegungen, die Massen, die bleiben da so ein bisschen außen vor. Das konnte man auch gerade bei diesem Thema sehen. Es gab ja Ende August einen großen Streik von Gefängnisarbeitern. Und den haben weder Kanye West noch Kim Kardashian in irgendeiner Form unterstützt.
Das klingt ja jetzt unterm Strich so, als sei dieser Besuch ein ziemlicher Ego-Trip gewesen.
Ja, es war ein Ego-Trip, es ist aber auch ein politisches Bekenntnis. Und hinter diesem politischen Bekenntnis steht wiederum eine Rapper-Rivalität, nämlich die zu seinem alten Rivalen Jay-Z. Der war ja gut befreundet mit den Obamas. Und Kanye West will jetzt sozusagen seinen eigenen Präsidenten als Freund haben. Das ist ein bisschen bizarr, denn ich glaube, fast allen Hip-Hop-Fans wäre lieber, wenn die beiden ihre Rivalität wieder auf dem Feld der Musik austragen würden.
Christian Wertschulte war das über Kanye West im Weißen Haus. Vielen Dank.
Gerne.
Wie reflektiert die Kunst die Ökonomie? Das ist die Kernfrage gerade in der Kunsthalle Mannheim in der Ausstellung Konstruktion der Welt, Kunst und Ökonomie. Und Zephyr Thrall, Film- und Performance-Künstler aus Alaska, der ist dabei mit seinem Werk. Hello.
Hey, how are you?
I'm fine.
Well, real pleasure to be here.
Lernen wir Sie kennen, seriös kennen, mit der wahrscheinlich wichtigsten ihrer bisherigen Arbeiten. Sie haben im Jahr 2011 50 Nudisten auf die Wall Street losgelassen und dabei haben sie gefilmt. Das Video, das wird in der Ausstellung zu sehen sein jetzt in Mannheim. Was genau ist damals auf der Wall Street passiert und was ist der Sinn des Ganzen?
Well, I'll give you a little bit of background here. I My mother was a school teacher.
Ich darf ein paar Dinge zum Hintergrund erklären. Meine Mutter war ihr ganzes Leben lang Lehrerin an der Oberschule. Sie war auch Schulrätin und sie hatte den Großteil ihrer Ersparnisse beiseite gelegt in ein Sparkonto, weil der amerikanische Staat sich nicht um die Rentner kümmert. Entweder stirbt man dann in Armut oder man lebt von dem, was man beiseite gelegt hat. Im Jahr 2008 kam es zum Zusammenbruch der Wirtschaft. Sie hat fast ihr gesamtes Erspartes verloren. Das hat sie in tiefe Verzweiflung geworfen. Sie musste sich eine andere Beschäftigung suchen und sie war sehr, sehr zornig. Vor allem, wenn sie sah, wie eben auf der Wall Street die Manager nach einigen wenigen Monaten wieder satte Geschäfte machten und sogar mehr Geld einscheffelten als vorher. Meine Mutter litt sehr unter dieser Situation. Sie hat mir eines Abends ihren ganzen Zorn gezeigt. Und daraufhin habe ich beschlossen, noch einmal die Aufmerksamkeit auf diese Ungerechtigkeiten des spätkapitalistischen Systems zu werfen. Und diese Aktion fand dann statt und ich nannte sie Orecupulation.
And this was the performance called Ocular Patient.
Jetzt haben wir auf jeden Fall eine Ahnung bekommen, wie Ihnen der Kapitalismus zum Feind geworden ist. Aber wie genau ist die Aktion gelaufen? Machen Sie uns Bilder im Kopf.
So here's the scene.
Ich erzähle mal, wie das ablief. Ich bekam ein Stipendium von der Stadt New York, um die Wall Street zu untersuchen. Die Wall Street ist ja eine richtige Straße, nicht allzu groß. Und ich hatte 6 Monate Zeit, mich da genau vertraut zu machen. Ich wollte herausfinden, wer lebt eigentlich da. Ich bin wirklich von Tür zu Tür gegangen, habe alle Daten gesammelt. Da lebt ja ein bunter Querschnitt der Bevölkerung, von den Bankiers angefangen über Händler, Kurierdienste von FedEx, Hotdog-Verkäufer, die Kirche spielt auch eine wichtige Rolle und Prostituierte gibt es auch dort. Ich habe also diese Daten alle gesammelt und dann habe ich 50 Vertreter dieser Einwohnerschaft gewählt und sie am 1. August 2011 herausgerufen um 7 Uhr morgens und ich gab diesen 50 Menschen jeweils eine zugewiesene Rolle. Sie sollten also gemäß dem richtigen Prozentsatz, zum Beispiel Verkäufer oder Prostituierte oder wen auch immer, darstellen. Und dann sagte ich, verbreitet euch, und das haben sie auch gemacht, sie schwärmten aus und jeder hat dann das gemacht, während Tausende von Menschen aus den U-Bahnen und von sonst woher kamen, um dort auf der Wall Street zu arbeiten, haben diese 50 Darsteller dann draußen im Freien ihre üblichen Arbeiten vollführt und nach dabei ihre Kleider abgelegt. Das war also ein Ruf nach Transparenz und nach Erkenntnis dessen, was eigentlich auf der Wall Street abgeht. Es sollte auch ein Verlangen nach Spaß, aber nach ernster Erkenntnis genauso gut ausdrücken, um einfach endlich mal ans Tageslicht zu bringen, was das kapitalistische System macht, wo das ganze Geld hingeht, von denen ausgesehen, die das eben erwirtschaften und das ganze System am Laufen halten.
What the hell is going on and where our money is going?
Es gab ja damals Verhaftungen bei dieser Aktion und Sie haben sinngemäß mal darüber gesagt, es kann nicht sein, dass die Polizei einige Nudisten verhaftet, während da drin in den Wall Street Gebäuden Kriminelle sitzen, die die Welt zerstören. Das wirkt doch sehr aufgeregt. Was hat diese Aktion bei Ihnen ausgelöst damals?
So, let me tell you this.
In den USA haben die Leute immer noch Riesenprobleme mit Nacktheit. Ich weiß nicht, warum wir so puritanisch und konservativ sind, dass man mit Nacktheit nicht unbefangen umgehen kann. Ganz anders, wenn zum Beispiel jemand erschossen wird. Man knallt jemandem eine Kugel ins Gesicht in New York und die Leute gehen drüber hinweg und trinken Kaffee im nächsten Starbucks. Deswegen ist auch Nacktheit ein Mittel, um in Amerika Aufmerksamkeit zu erregen. Und so wollte ich damit eben auch hinweisen auf diese unglaubliche Ungleichheit. Im Jahr 2008 wurde niemand verhaftet. Damals haben aber Banken, Hedgefonds und Versicherungsunternehmen sehenden Auges alles getan, um eine ganze Wirtschaft zu zerstören. Sie haben uns den Besitz geraubt, sie haben zum Verlust unserer Häuser geführt. Das ist ein Verbrechen und das verlangt eigentlich nach Bestrafung, aber geschehen ist nichts. Die Bußgelder, die verhängt worden sind, sind im Grunde lächerlich gering. Das ist wie so ein Bonbon, das man halt an Kindern austeilt. Und ich glaube, wir steuern sehenden Auges auf einen ähnlichen Zusammenbruch zu. Und deswegen glaube ich, müssen wir unbedingt darüber zu sprechen anfangen. Wir müssen uns ernsthaft damit auseinandersetzen. Hier in Deutschland sieht es natürlich etwas anders aus, aber in den USA sind Wörter wie Sozialismus, Sozialstaat, Krankenversicherung für alle immer noch mit einem gewissen Tabu behaftet. Ich weiß, dass es hier in Deutschland besser ist und ich bin auch hier, um zu lernen.
You know, universal healthcare, these things are finally coming to the forefront and I know that we're very far behind Germany on this, so I'm here to learn.
Sie haben gesagt, Sie wollen Aufmerksamkeit erregen und Ihre Position, um das zu tun, ist, durfte ich lesen, dass Sie sich deutlich absetzen wollen von alten Protestformen der 60er Jahre, von Sit-ins und Demos. Warum haben Sit-ins und Demos denn für Sie eigentlich ausgedient?
Well, that's a great question.
Ah, das ist eine ganz tolle Frage. Also ich sag's mal so, der Grund, weshalb ich jetzt hier zu Ihnen spreche, warum wir uns überhaupt unterhalten, ist nicht etwa, weil ich außerhalb des Weißen Hauses einen Protest organisiert hätte, der dann groß die Welt in Bewegung bringt, was ja auch gar nicht der Fall ist, sondern weil ich glaube, es gibt neuere, leistungsfähigere Formen des Protests, die dann auch durch eine andere Art des Erzählens etwas wirklich bewegen. Ich glaube nämlich, wenn man die Leute anschreit oder sie mit Gewalt zu beeindrucken versucht, wird man immer nur kurz etwas bewirken. Aber man wird nicht zu einem echten Umdenken führen. Wenn jemand mich anschreit oder wenn jemand mir seine Faust ins Gesicht haut, dann werde ich eben so lange verstummen, wie der mich bedroht. Aber danach werde ich wieder zu sprechen anfangen. Und um die Leute aber wirklich zum Zuhören und zum Umdenken zu bringen, gibt es bessere Mittel. Und das machtvollste Mittel ist, wie ich meine, das Lachen. Das Lachen oder der Humor ist sozusagen eine Spalte in der Tür, durch die aufsässige Ideen in das Haus hineinkriechen können. Und deswegen habe ich in meinen Protestformen immer etwas Humorvolles, etwas zum Schmunzeln mit eingebaut. Oder die Leute sollen sich einfach wohlfühlen, um dadurch dann auch etwas zu lernen und auch, damit ich etwas hören kann.
Through this be able to listen possibly.
Ich habe von Ihnen gerade noch ein Werk vor Augen, da haben Sie Yankee-Baseball-Mützen und Blackberry-Telefone vergoldet. Also das sollten dann Fetischobjekte von Wall-Street-Händlern sein. Aber irgendwie komme ich doch nicht umhin, drüber nachzudenken, dass Kunst und Kapitalismus doch auch eine ganz stabile Allianz bilden. Also da frage ich mich, wie kann man denn eigentlich gegen etwas sein, von dem man auch ein Teil ist? Wie soll das funktionieren?
Man, what great questions. You ought to be on the radio with these questions. Dynamite.
Das sind ganz tolle Fragen. Die haben eine enorme Sprengkraft wie Dynamit. Also dieses Ansprühen eines Yankee Baseball Caps oder eines Smartphones mit Gold ist doch nur eine Metapher. Übrigens mag ich die Yankees überhaupt nicht. Ich bin ein Fan der Mets. Aber das beiseite. Letztlich bleibt auch das vergoldete Zeug nur Müll. Es ist einfach Abfall. Das ist doch eine perfekte Metapher für das, wie unser kapitalistisches System funktioniert. Und zu deiner Frage, wie ich man Sozialist sein kann und dann dennoch das Geld von diesen reichen Menschen einstreicht, dazu sage ich einfach, ich nehme das Geld von dem 1% der Menschen, die mich bezahlen und die ich dann stürzen werde, zugunsten der 99%, die sich das eben nicht leisten können. Gibt es denn überhaupt eine edlere Art, um für diese 99% etwas Gutes zu bewirken?
People who you're toppling pay for it.
Also das heißt, das Gute am Kapitalismus für Sie als Künstler ist, dass der Kapitalismus selbst die Mittel bereitstellt, um ihn erledigen zu können, ja? Wie kommt das an bei Leuten? Was für Reaktionen kriegen Sie auf Ihre Arbeiten?
Well, my mother likes it.
Also meiner Mutter gefällt es.
Zephyr Throll haben Sie gehört. Sein Werk ist gerade in der Kunsthalle Mannheim zu sehen, in der Ausstellung Konstruktion der Welt, Kunst und Ökonomie. Die läuft dort bis zum 3. Februar 2019. Vor 2 Wochen haben wir im Kompressor über Manspreading gesprochen, sprich über Männer, die mit sehr gespreizten Beinen in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen und die Bewegungsfreiheit der SitznachbarInnen somit einschränken. International gab es schon mehrere Diskussionen darum. Unser aktueller Anlass ist ein millionenfach geklicktes Video aus Russland gewesen. Es zeigt eine Frau, die schüttet Männern, die breitbeinig in der Bahn sitzen, eine Flüssigkeit in den Schritt. Über das Video hatte ich mit unserer Korrespondentin Sabine Stör in Moskau gesprochen. Und Frau Stör, dass wir das heute wieder tun, das hat Gründe. Welche?
Tja, es gibt Berichte darüber, dass der Kreml hinter diesem Video steckt, dass der das also lanciert hat. Und da fragt man sich, der Kreml und Manspreading, wie hängt das zusammen? Der Vorwurf ist, dass damit Russland, vor allem im Westen, in Europa, Unruhe stiften will, den gesellschaftlichen Diskurs anregen will, spalten will, damit, dass eine Seite im Zweifel die Position einnimmt, dass Feministinnen durchgeknallte Frauen sind. Ich formuliere es jetzt mal einfach so. Das könnte ein Szenario sein. Das könnte so der Vorwurf hinter diesem Video stecken. Als Beleg wird dafür angegeben, dass das Video inszeniert ist. Ich hatte das auch kurz damals in dem Gespräch gestreift, dass die Aktivistin Anna eine Schauspielerin inszeniert hat, dass die Männer im Video nicht natürlich überrascht reagieren. Das sieht man auch. Wir haben es damals in dem Gespräch nicht aktiv angesprochen. Es ging um Aktionskunst. Dieser Fall jetzt zeigt aber, dass wir solche Sachen, die vielleicht nicht ganz stimmig sind, auf jeden Fall thematisieren sollten in Zukunft.
Wenn das Video auf jeden Fall inszeniert ist, macht es einen Unterschied, wer das gemacht hat, die Aktivistin oder die Kreml-Propaganda?
Also das ist im Moment eine Frage, die kann ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich die beantworten soll. Also man kann natürlich zum einen sagen, es kann sein, dass Anna, die in einem zweitklassigen russischen Schönheitswettbewerb gewonnen hat und es danach mit dieser Karriere aber nicht so richtig weiterging, dass die sich jetzt mit so einer Aktion, so einem Video profilieren will, indem sie da eben so provokativ ist, indem sie da gegen russische Männer vorgeht. Das kann das eine sein, zumal ihr erstes Video, das thematisiert, dass russische Männer Frauen heimlich unter dem Rock fotografieren, ja ein Erfolg war. Aber eben auch ein Thema in Russland. Vielleicht wollte sie daran anknüpfen. Das andere könnte sein, da kommt jetzt eben wieder der Kreml ins Spiel. Er hat das Video lanciert. Möglicherweise eben deswegen, was ich eben versucht habe zu schildern, dass Wut gegen Feministinnen geschürt wird. Mir erscheint es nur auch wieder seltsam, weil auch in Russland würde dann die Gesellschaft gespalten werden, wenn das die Absicht ist. Und das kann eigentlich der Kreml überhaupt nicht gebrauchen. Der will Stabilität und nochmal Stabilität und dass alle geschlossen hinter der Regierung stehen. Also es bleibt offen, warum dieses Video im Internet steht und es zeigt, wie vorsichtig wir bei der Berichterstattung mit allem umgehen müssen. Denn auch das war hier, wenn der Vorwurf denn stimmt, auch auf den zweiten Blick nicht zu erkennen. Das bedeutet, dass wir prüfen müssen, dass wir dann bei der Berichterstattung von offenbar, es scheint so, das sprechen müssen und dass es im Zweifel eine Woche oder länger dauert, bis wir darüber berichten, weil es eben so lange dauert, bis wir das stichhaltig kriegen, wenn das, und das muss man ja auch sagen, überhaupt möglich ist.
Was fehlt denn jetzt noch? Was ist zu recherchieren, um zu einer abschließenden Bewertung kommen zu können, was das Video angeht?
Also es wird ja in diesen Berichten mit den Vorwürfen, dass es vom Kreml lanciert sein könnte, auch erwähnt, dass die Firma, die das Video von der Aktivistin Anna gedreht hat, dass die mal auch einen Auftrag von einer Trollfabrik angenommen hat. Diese Verbindung müsste man jetzt festgezurrt kriegen. Was dann immer noch nicht bedeutet, dass auch jetzt dieses Video von einer Trollfabrik beauftragt wurde. Das muss man auch einfach so sagen. Aber das müssen wir jetzt mal stehen lassen und nochmal damit rechnen, dass sich das nie aufklären lässt. Denn wenn es der Kreml ist, macht er es so geschickt, das kennen wir jetzt auch aus der Berichterstattung überhaupt aus Russland, dass es irgendwie immer keine Beweise gibt, im Zweifel Indizien und dass man nicht wirklich in Anführungsstrichen den Schuldigen erkennen kann.
Sabine Stör aus Moskau, vielen Dank und ich darf versprechen, wir verfolgen diese Geschichte im Kompressor weiter. Sie hören jetzt Sami Slimani, YouTube-Star, mit einer aktuellen Videobotschaft.
Ich kann es halt einfach nicht mehr sehen, dass man sagt, oh, ein Mann, der sich zu sehr mit seiner Pflege beschäftigt oder mit seinem Aussehen, dass der unmännlich ist, nicht manns genug ist, keinen Schwanz hat in der Hose, keine Ahnung, oder auch Mädchen. Hä, das Mädchen ist keine Schlampe, weil sie einen Ausschnitt trägt, sonst was. Also ich finde, ihr macht das Leben schwerer, als es ist.
Prominenter YouTuber gegen Geschlechterstereotype in User-Kommentaren. Ja, aber wie halten es eigentlich die YouTuber selbst? Welche Bilder von Mann und Frau transportieren sie? Marie Meinberg selbst, YouTuberin, hat vor 2 Jahren immerhin gesagt, die deutsche YouTube-Szene ist sexistischer als jede Mario-Bart-Show. Und über YouTuber und ihre Bilder von Mann und Frau spreche ich mit der Journalistin Lydia Meyer. Sie ist Redakteurin für das Funk-Jugendformat Auf Klo. Da treffen sich Mädels in der Klokabine, um über das zu sprechen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Freundschaft, Sex und Zukunft zum Beispiel. Hallo Frau Meyer.
Hallo.
Setzen wir doch mal an beim Zitat von Marie Meinberg. Sexistischer als jede Mario-Bart-Show. Das ist ja doch eine sehr klare Ansage über die deutsche YouTube-Szene. Was ist da dran?
Also ich glaube, das Zitat ist 2 Jahre alt. Stimmt's?
Mhm. Ja.
Ich glaube, da hat sich ein bisschen was getan. Und ich glaube, dass YouTube zu teilen immer noch sehr sexistisch ist. Aber YouTube ist ja kein Medium, sondern eine Plattform. Mhm. Und das liegt ja an den Leuten, die da geschaut werden und die eine große Reichweite haben.
Was sind das denn für Leute, die, ich sag's mal so, eher Stereotype bedienen?
Also ich gucke natürlich immer eher auf die Leute, die nicht bedienen. Es gibt aber so ein paar, die relativ erfolgreich sind, die teilweise sehr jung sind und teilweise aber auch einfach schon sehr lange in der YouTube-Welt unterwegs sind und davon leben. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das miteinander zusammenhängt.
Sind denn das auch die, die die größeren Reichweite haben als die anderen?
Ich glaube, das, nee. Also ich würde das gerne umdrehen und sagen, es gibt nämlich auch sehr, sehr viele gute Kanäle, die eben genau das Gegenteil davon sind. Und ich finde, diese Aussage, dass YouTube sexistisch ist, ist vielleicht nicht mehr ganz up to date. Mhm. Zumindest nicht in meiner YouTube-Bubble.
Also es hat sich was getan in den vergangenen 2 Jahren, sagen Sie.
Ja.
Ist denn Sami Slimani jemand, der für Fortschritt steht?
Puh, das kann ich nicht sagen. Wenn ich jetzt mal so ganz persönlich spreche, für mich nicht. Aber der hat natürlich eine unheimlich große Reichweite. Und dann ist alleine schon so ein Satz, der ist jetzt nicht so überkomplex.
Nee.
Aber wenn der die Leute erreicht, die sich für seine Inhalte interessieren, was Food und Klamotten sind,
ja,
dann ist das ja schon mal ein Anfang.
Mhm. In Ihrem Format Auf Klo, da habe ich mir jetzt zuletzt angeguckt, die Folge zum Thema, wie umgehen mit einem Damenbad, ja. Also das ist ja, vielleicht hört man das erstmal und hat dann auch Vorurteile, aber Sie schaffen es ja fernab von Klischees, spielerisch und unbeschwert auch mit sehr heiklen Themen umzugehen und eben keine Klischeebilder zu erzeugen. Wer sind denn die YouTuber, heißen Sie, denen das auch gelingt?
Also ich würde sagen, es gibt ziemlich viele gute Funkformate, denen das gelingt, ohne dass es dabei, also wir sind ja ein Format, die sich auf die Fahne schreiben, dass das ein Thema von uns ist. Und es gibt ja aber auch natürlich unglaublich viele YouTuberInnen, die das einfach nebenbei machen.
Ja.
Und ich würde sagen, eine davon ist zum Beispiel Mirella. Mir relativ egal heißt ihr Kanal. Dann gibt es noch Annikation. Dann gibt es so jemanden wie Ossi Glossy oder Marvin Magnificent. Das sind Jungs, die sich schminken und die Make-up-Tutorials machen. Was natürlich auch aus so einer kapitalismuskritischen Perspektive vielleicht ein bisschen schwierig ist. Mhm. Aber immerhin werden da Gender-Stereotype total gesmashed. Ich glaube, das passiert in relativ vielen Kanälen.
Bei wem vor allen Dingen? Greifen wir mal ein Beispiel raus, weil für viele ist das dann eine Aufzählung von Namen und damit ist nichts weiter verbunden.
Mhm. Also was ich eigentlich immer ganz gerne erzähle, ist, dass ich mich in der Entwicklung von Auf Klo, haben wir uns öfter mal mit 14-jährigen Mädchen getroffen und mit uns mit denen unterhalten über YouTube und welche YouTuberInnen sie mögen. Und in dem Fall haben sie uns gesagt, dass sie am liebsten die Schminktutorials von Ossi Glossy und Marvin Magnificent gucken, wo ich mir erstmal so dachte, okay, das sind halt irgendwie Typen und für die war das gar kein Thema. So. Und die sind damit aufgewachsen, dass Jungs sich schminken und finden das cool. So. Und das, finde ich, ist schon so ein Ansatz.
Und die sind ein Beispiel für Fortschritt in ihren Augen.
Würde ich schon sagen.
Mhm. Wie kann man denn jetzt den Wandel skizzieren, von dem Sie gesprochen haben, innerhalb von den vergangenen 2 Jahren? Gibt es einen Auslöser, der etwas in der YouTuber-Innenszene bewegt hat, so uneinheitlich die auch sein mag?
Na, ich glaube erstmal, dass Feminismus trendy ist und bei jedem H&M gibt es ein Feminismus-T-Shirt. So, das ist, glaube ich, einfach ein Thema, was gerade so cool ist und das war vor 2 Jahren nicht so. Und ich glaube tatsächlich, ist jetzt ein bisschen öffentlich-rechtliche Selbstbeweihräucherung, aber Funk
immer ja damit
hat, glaube ich, auch einiges, einiges getan. So. Und ich glaube aber vor allen Dingen so Girl Power, Queer Sein, Feminismus, das ist einfach gerade irgendwie trendy.
Trotzdem scheint es ja etwas anderes immer noch zu geben. Sami Slimani, der macht ja im Prinzip auf eine Kluft aufmerksam, also zwischen dem, was er versendet und dem, was User kommentieren. Also das heißt, haben hier die YouTuber den Wandel durchlaufen und gibt es auch zum Beispiel durch Funkformate einen Fortschritt mit Blick auf Bilder von Männern und Frauen, die Geschlechterstereotypen widersprechen oder eine Absage erteilen? Das ist das eine, aber gibt es in der Userschaft, hat die Userschaft sich mitbewegt sozusagen, frage ich mich. Wie ist Ihre Erfahrung? Ich meine, Sie kriegen ja auch sehr viele Kommentare.
Also unsere Erfahrung ist auf jeden Fall, dass die Userschaft sich sehr mitbewegt hat. Und am Anfang hatten wir ein großes Problem mit Trollen, antifeministischen Kommentaren und so weiter. Und wir haben halt eine Community aufgebaut, die irgendwann den Raum, den wir ihr da geben, als Safe Space wahrgenommen hat. Und dadurch ist die Masse an Trollkommentaren total zurückgegangen, weil die Community selbst sich gegen diese sexistischen Kommentare stellt in den Kommentaren, in der Kommentarspalte.
YouTuber und ihre Bilder von Männern und Frauen, darüber habe ich mit der Journalistin Lydia Meyer gesprochen. Ich danke für den Besuch im Kompressor.